Einen schönen Montagabend. Herzlich willkommen zu Beide Seiten Live. Wir freuen uns, dass Sie da sind.
Heute ist der 2. September 2024. Sie kennen unsere Sendung. Bei uns bekommen Sie einen Tagesüberblick. Wir blicken bei einigen Themen, aber eben auch auf beide Seiten. Und da können Sie sich vielleicht besser eine Meinung machen. Legen wir los. Das sind unsere Themen heute.
Angst vor Alternative. Die AfD feiert in Deutschland riesige Wahlerfolge. Bei den Landtagswahlen in Thüringen schafft sie es sogar auf den ersten Platz.
Soll die als in Teilen rechtsextreme Partei trotzdem weiter für eine Koalition tabu sein? Das diskutieren wir gleich mit der Journalistin Alina Nahler und mit Stefan Frank aus unserer Puls24-Redaktion.
Und Streit um Stimmen. Auch in Österreich haben rechte bzw. konservative Parteien einen Monat vor der Nationalratswahl Aufwind.
In Österreich gehen sowohl ÖVP als auch FPÖ mit einem Hauptthema in diesen Nationalratswahlkampf mit der Migration. Bei mir diskutieren gleich die ehemalige ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachs-Lehner und der freiheitliche Politiker Leo Lugner.
Und Flucht vor Flammen. Im niederösterreichischen Gensandorf wütet ein Waldbrand.
Und besonders der Wind macht den Feuerwehren da zu schaffen. Der facht das Feuer nämlich immer wieder neu an.
Die Situation ist im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich. Sogar Häuser sind evakuiert worden.
Ja, und weil die Welt eben nicht schwarz-weiß ist und es zu den allermeisten Themen auch immer mehr als nur eine Meinung gibt, starten wir jetzt gleich mit unserer ersten Rubrik eben mit beide Seiten.
Wir beleuchten heute drei Themen und beginnen in Deutschland. Genauer in Ostdeutschland und noch genauer in Sachsen und Thüringen. Dort haben die Menschen gestern gewählt. Und bei diesen Landtagswahlen sind die politischen Ränder ganz klar gestärkt worden.
Schauen wir uns die Zahlen also ganz genau an. In Thüringen, hier sehen Sie es, hat die rechtsextreme AfD fast 10 Prozentpunkte dazu gewonnen und kommt jetzt auf unglaubliche 32,8% der Stimmen, deutlich vor der CDU.
Ja, und nicht nur Thüringen hat eben gewählt, sondern auch Sachsen. In Sachsen liegt die CDU zwar noch auf dem ersten Platz, aber nur knapp. Auch da hat die AfD dazu gewonnen und kommt auf 30,6%. In beiden Bundesländern abgestraft wurden die Ampelparteien der deutschen Bundesregierung, SPD, Grüne und FDP.
Ja, aber was heißt dieser Rechtsruck jetzt für die Regierungsbildung in diesen beiden ostdeutschen Bundesländern und generell für zukünftige Regierungen in Deutschland? Wir beleuchten beide Seiten.
Ein Politbeben, das bis nach Berlin reicht. Der Wahlsieg der AfD in Thüringen und das sehr gute Abschneiden in Sachsen ist für die deutsche Ampelkoalition alarmierend. Die SPD ist in beiden Bundesländern nur mehr einstellig. Die Grünen scheitern in Thüringen sogar an der 5%-Hürde. Die FDP erreicht nur mehr 1% der Stimmen. Und die Bundes-AfD, die stellt jetzt den Regierungsanspruch.
Entsprechend sollte der Kanzler Olaf Scholz die Konsequenzen ziehen und zusammen mit seinen Koalitionspartnern die Koffer packen und die Stühle räumen.
Die anderen Parteien lehnen eine Koalition mit der als rechtsextrem eingestuften Partei aber ab. Die AfD sieht sich jedoch als klarer Wahlsieger und will politische Ausgrenzung nicht hinnehmen. Soll die AfD mitregieren oder braucht es eine Brandmauer gegen rechts?
Ja, und da diskutieren wir jetzt eben mit zwei Gästen. Bei uns ist heute die Journalistin Alina Nahler. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Und Stefan Frank aus unserer Puls24-Redaktion. Hallo, Stefan.
Hallo, schönen Abend.
Frau Nahler, ich würde gleich mit Ihnen anfangen. Wir haben es gerade gehört, politische Ausgrenzung, das sagt die eine Seite. Was sind denn die Argumente dafür, dass das eigentlich gar nicht so okay ist?
Wir haben bei dieser Wahl gesehen in Ostdeutschland, dass die AfD in Thüringen erster und in Sachsen zweiter Platz wurde und das mit jeweils über 30%. Und da muss man einfach sagen, das ist Demokratie, oder? Anscheinend sind die Menschen im Osten mit der Ampelregierung unzufrieden. Man hat in den Wahlergebnissen gesehen, dass sie diese auch abgestraft haben. Also SPD, Grüne und FDP haben wirklich schlecht abgeschnitten. FDP ist in beiden Landtagen sogar rausgefallen. Und das bedeutet Demokratie. Also die Menschen, die Wähler und Wählerinnen haben das Recht, auch andere Entscheidungen zu treffen, wenn sie mit der aktuellen Regierung nicht zufrieden sind.
Wir blicken da eben auf beide Seiten. Stefan Frank aus unserer Puls24-Redaktion heute da. Oft ist da von dieser Brandmauer gegen rechts im Wahlkampf und natürlich auch davor die Rede gewesen. Was sind denn die Argumente der Befürworter eben für diese Brandmauer?
Die stärksten zwei Argumente der Befürworter für diese Brandmauer sind, dass der Verfassungsschutz die AfD als gesichert rechtsextremistisch bezeichnet, in eben genau diesen zwei Bundesländern, die gewählt haben, und dass Björn Höcke, der Chef der thüringischen AfD, bereits zweimal, zwar nicht rechtskräftig, aber doch verurteilt wurde, weil er eine Nazi-Parole gesagt hat auf Wahlkampfveranstaltungen. Und das bedeutet, diese zwei Landesverbände der AfD sind wirklich auch in der AfD am äußerst rechten Rand, und auch CDU und Bürgerliche distanzieren sich von der AfD in diesem Fall und sagen, man muss schauen, wie man andere Mehrheiten finden kann, da man diese Rechtsextremisten nicht in die Regierungsverantwortung holen kann.
Also rechtsextrem, ganz kleine rote Linie, sagt die eine Seite, aber da gibt es eben auch noch andere Meinungen
dazu. Ja, es ist vollkommen klar, dass die anderen Parteien jetzt diese Brandmauer fordern, das müssen sie ja auch, denn das legitimiert sie, weil sollte sich die CDU tatsächlich dazu entscheiden, nicht mit der AfD zu koalieren, dann bleibt ihnen nur übrig, mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht, die ja auch relativ viel gewonnen haben, gleich auf Anhieb mit über 10%, das ist ja schon beachtlich, zu koalieren. Das reicht aber nicht. Das heißt, sie brauchen dann auch noch eine andere Kleinpartei, in dem Fall SPD, Linke oder Grüne dazu. Also was sollen sie auch anders argumentieren? Natürlich müssen sie das fordern, sonst sind sie weg vom Fenster.
Genau, wenn wir beim Wählerzuwachs sind, hat das Bündnis Sarah Wagenknecht aber aus dem Stand 12% bzw. fast 16% dazugewonnen. Das heißt, eigentlich mehr als die AfD dazugewonnen hat. Der Logik folgend müsste man sagen, nein, das Bündnis Sarah Wagenknecht müsste eigentlich in die Regierung kommen. Und da ist zwar sehr viel Platz zwischen CDU und Bündnis Sarah Wagenknecht, aber aus beiden Parteien gibt es bereits Meldungen, dass man sich das durchaus vorstellen könnte, dass man eben die Ideologie links, oder wo, wie ich sagen soll, einfach mal liegen lassen soll.
Das ist nämlich der spannende Punkt, wo steht Sarah Wagenknecht eigentlich? Aber um das kurz zu erklären, abgespalten eben von den Linken, genau. Die haben entsprechend viel verloren und sie da eben auch aus dem Stand deswegen auch so viel.
Die Partei gibt es überhaupt erst seit ein paar Monaten. Also dieser Zugewinn war natürlich ein Wahnsinn für sie. Aber da gibt es eben nicht diese Brandmauer.
Genau, die CDU hat einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der AfD und mit der Linken, aus der Sarah Wagenknecht ja kommt und dieses Bündnis auch entstanden ist. Und absurderweise gilt das für das Bündnis Sarah Wagenknecht nicht. Das heißt, die CDU könnte sagen, okay, wir können mit Bündnis Sarah Wagenknecht koalieren, bräuchten dann vielleicht noch einen dritten Koalitionspartner. Und da melden sich schon die ersten aus der CDU, die sagen, man müsste den Unvereinbarkeitsbeschluss aufheben. Aber nicht für die AfD, sondern für die Linken.
Aber wenn ich hier kurz einhaken darf, genau das würde ja eigentlich gegen den Wählerwillen verstoßen. Denn wenn die CDU das tatsächlich macht und sich gegen eine Koalition mit der AfD entscheidet, dann bewegen sie sich inhaltlich sehr weit weg von dem, was sie ihren Wählern und Wählerinnen versprochen haben. Also ich sehe nicht sehr viele Überschneidungspunkte zwischen CDU oder dem Bündnis Sarah Wagenknecht, die ja aus einer linken Bewegung rauskommt, wenn auch populistisch ist mittlerweile, oder den Grünen oder der SPD. Und deshalb bin ich der Meinung, oder so kann man argumentieren, dass die CDU das doch in Erwägung ziehen sollte, auch um sich selbst treu zu bleiben und ihren Wählern und Wählerinnen gerecht zu werden. Es haben ja über 50% in diesen zwei Städten im Osten rechts der Mitte gewählt.
Das ist diese Polarisierung, genau. Diese Polarisierung, die sieht man auch auf den Straßen. Und das wollten wir uns jetzt eigentlich noch kurz anschauen. Wir haben nämlich in Berlin nachgefragt und da spiegelt sich relativ deutlich auch die beiden Seiten und die beiden Meinungen wieder.
Schrecklich. Eine Partei, die gesichert rechtsextrem ist, sollte in beiden Ländern nicht die Mehrheit oder nahezu die Mehrheit bekommen. Ich finde es überhaupt nicht.
Sehr gut. Haben die auch verdient. Und die anderen auch so, wenn die nicht Politik machen können und nicht andere Menschen angehen, dann sind die selber schuld. Und so passiert das eben.
Ganz schrecklich. Also mehr kann man auch schon gar nicht mehr fast sagen. Also es ist wirklich erschreckend. Und ich hoffe, es passiert nicht bei uns jetzt hier. Also ich gebe mir immer alle Mühe.
Schauen wir da jetzt noch ganz kurz auf die Bundesebene. Stefan Frank, was heißt denn das alles für die Ampelregierung in Deutschland? Die wurde abgestraft bei dieser Wahl. Was heißt dieses Ergebnis jetzt für Sie? Kann die so weitermachen?
Ja, die Ampelregierung wurde wirklich massiv abgestraft, hat aber schon auch bei den letzten Wahlen in diesen Regionen, die Parteien waren jetzt nicht großartig beieinander. Also das waren, die hatten gemeinsam auch nur so um die 20%, jetzt haben sie nur mehr 12. Das ist natürlich ein Abschluss.
FDP nicht einmal 1%.
Ja, die FDP hat es wirklich schwer
erwischt. Und das Sonstige tatsächlich und das Sonstige ausgewiesen, und weil so wenig.
Auch die FDP zweifelt vielleicht schon manche daran an der Koalition, aber eigentlich haben sie keine Wahl, außer zusammenzubleiben in der Ampelkoalition. Bisschen, wie man es auch in Österreich gemerkt hat, Schwarz-Grün können dieses Jahr eigentlich nicht mehr sehr gut miteinander, müssen aber trotzdem gemeinsam weitermachen.
Also sehr polarisiert auf jeden Fall. Es wird nicht einfach Regierungsbildung, weder in den beiden Bundesländern noch vielleicht dann auch nächstes Jahr eben auf Bundesebene in Deutschland. Damit machen wir aber auch schon einen Themenwechsel. Heute ist nämlich ein wichtiger Tag für rund eine 500.000 Schülerinnen und Schüler in Ostösterreich. Die Ferien sind vorbei, die Schule geht in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland wieder los.
Ja, aber sie geht nicht ohne Probleme los. Da berichten Direktorinnen, aber auch Lehrer von prekären Zuständen in den Klassenzimmern, etwa weil Deutschkenntnisse fehlen. Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner von der ÖVP fordert deshalb härtere Strafen für integrationsunwillige Familien.
2.500 Euro. So viel soll künftig gezahlt werden, wenn sich SchülerInnen in der Schulklasse nicht integrationswillig zeigen. Die aktuellen Strafmaßnahmen bei Verletzung der Mitwirkungspflichten seien zahnlos und nicht genug. Sollten die neuen Strafen nicht bezahlt werden, dann sollen auch Sozialleistungen gekürzt werden, fordert Mickl-Leitner weiter. Bildungsminister Martin Polaschek begrüßt den Vorstoß, denn
Fakt ist, dass gerade hier in Wien wir Klassen haben, die zu 100% aus Kindern mit Migrationshintergrund bestehen. Ja, man muss dieses Kind beim Namen nennen. Diese Tatsache ist mit dem Grund dafür, dass wir gerade hier in Wien massive Integrations- und Sprachdefizite haben.
Verhängen sollen jene Strafen die LehrerInnen selbst und genau diese sehen den Vorschlag problematisch. Höhere Strafen könnten die Beziehung zwischen ihnen und ihren SchülerInnen verschlechtern und die Lage weiter anspannen. Ist die Forderung der ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner notwendig oder gar nicht erst umsetzbar?
Also wir haben es gehört, die Lehrerinnen und Lehrer sollen die Strafen selbst verhängen. Ganz erfreut zeigen die sich nicht darüber. Deshalb sagt die eine Seite, Frau Nahler, auch so wirklich umsetzbar ist das nicht.
Die eine Sache ist natürlich, dass das jetzt den Lehrern und Lehrerinnen aufgebürgt wird, die sowieso schon überlastet sind. Das hat ja auch heute schon die Lehrergewerkschaft gesagt, dass da extrem viel bürokratische Belastung da ist und dass das eigentlich gar nicht umzusetzen ist. Der andere Punkt ist aber auch, dass diese Familien, die ja abgestraft werden sollen für Integrationsunwilligkeit, vielleicht gar nicht die finanziellen Mittel dazu haben, diese geforderte Strafe von bis zu 2.500 Euro zu bezahlen. Jetzt sagt die niederösterreichische Landeshauptfrau, dann muss man eben die Sozialleistungen kürzen. Das wiederum, denke ich, aber würde dazu führen, dass Familien, die sowieso schon sozial schlechter gestellt sind als andere in diesen Klassen, dann vielleicht mit Armut zu kämpfen haben oder allen weiteren Dingen und Stigmata, die das mit sich bringt. Und das wiederum wird wahrscheinlich auch nicht integrationsfördernd sein.
Schauen wir uns die andere Seite an. Stefan Frank aus unserer Puls24-Redaktion ist da. Warum kann denn so eine Aktion Sinn machen?
Ja, man hat jetzt nicht die beste Datenlage, aber man kann als Ausgangspunkt das Schuljahr 2018, 2019 nehmen. Mhm. Dort wurden die Strafen erhöht fürs Schulschwänzen bis zu 440 Euro. Und da gibt es anekdotische Berichte von der Gewerkschaft, von den Direktoren, dass das Thema Schulschwänzen dann praktisch auf null zurückgegangen ist. Ein Zitat von damals. Das heißt, man kann schon annehmen, dass wenn man auch bei Integrationsversagen oder bei mangelndem Deutschkenntnis, wenn man hier die Strafe anhebt, dass es auch da zu einem Effekt führt, dass eben dann das härter angegangen wird und strenger genommen wird. Und auch was die Sozialleistungen angeht, nicht nur die Frau Mickl-Leitner, die das eben vorschlägt, hat das angesprochen, sondern auch der Sozialrechtsexperte Wolfgang Matzal, der sagt, man kann das schon auf die Sozialleistungen eben abziehen, wenn diese Geldstrafen nicht eingebracht werden können, könnte man das von den Sozialleistungen abziehen. Das heißt, es wäre schon eine Möglichkeit da, diese Sanktionen auch wirksam zu machen.
Schauen wir vielleicht ganz kurz noch in so eine Schule. Wir waren heute in der Volksschule Alxinger Gasse im 10. Bezirk hier in Wien und da haben wir mit der Direktorin Susanne Heinrich gesprochen. Und bevor Sie jetzt hören, was sie sagt, in dieser Schule gibt es über 200 Kinder. Hören wir uns jetzt kurz an, wie sie den Alltag beschreibt.
Wir haben an unserer Schule nur 7 Kinder mit deutscher Muttersprache. Da gibt es natürlich sehr viel Bedarf, die Deutschkurse und die Deutschklassen zu bestücken. Auch die Eltern leben großteils hier in ihren Communities und sind der deutschen Sprache nicht so mächtig. Da sind auch Einladungen oder Vorladungen in die Schule immer schon ein bisschen negativ behaftet, weil sich auch Eltern unwohl fühlen. Und es ist schwierig. Ja, funktioniert nicht bei allen Kindern, aber wir bemühen uns, auch die Eltern ins Boot zu holen, denn ohne denen geht nichts.
Also wir bemühen uns, auch die Eltern ins Boot zu holen. Man muss sagen, Frau Direktorin hat auch beschrieben, dass das sehr oft auch schon funktioniert. Aber genau da sagt dann eben die Seite, gerade Strafandrohungen oder eben vielleicht Zahlungen oder die Streichung von Sozialhilfen, die würden die Situation eben noch schlimmer machen, oder?
Also es gibt diese Strafen ja schon. Das ist ja auch nichts Neues. Das wurde jetzt wieder ausgepackt. Vor einem Jahr hat die niederösterreichische Landeshauptfrau schon genau dasselbe gefordert. Derzeit ist es so, dass die Höchststrafe 440 Euro beträgt. Und ich habe heute versucht herauszufinden beim Bildungsministerium und bei der Bildungsdirektion in Wien, wie denn da die Zahlen dazu sind. Also wie oft wurde das denn erhoben, seitdem es diese Strafen gibt? Wie oft wurde die Höchststrafe erhoben, also diese 440 Euro? Und vor allem, was hat es denn gebracht? Es konnte mir dort niemand antworten darauf. Das heißt, diese ganze Debatte findet eigentlich statt ohne eine valide Fakten- und Datenlage. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen.
Die ganze Debatte findet vor allem auch viel auf politischer Ebene statt. Wir haben es vorher schon kurz gehört, Bildungsminister Martin Polaschek. Aber vielleicht hören wir noch mal ganz kurz rein, um uns in Erinnerung zu rufen, was der eigentlich zu dem Thema sagt.
Fakt ist, dass gerade hier in Wien wir Klassen haben, die zu 100% aus Kindern mit Migrationshintergrund bestehen. Ja, man muss dieses Kind beim Namen nennen. Diese Tatsache ist mit ein Grund dafür, dass wir gerade hier in Wien massive Integrations- und Sprachdefizite haben.
Stefan, eins ist klar, wir sind gerade mitten im Wahlkampf. Da ist natürlich auch dieses Bildungsthema ein ganz, ein großes Thema. Ich muss aber schon sagen, das ist jetzt der ÖVP-Bildungsminister. Der spielt jetzt den Ball weiter an die Wiener Stadtregierung, an die grün-pinke Stadtregierung. Werden diese Probleme, rot-pinke.
Die Grünen waren auch mal dabei.
Werden diese Probleme da nicht ein bisschen zum Politikum?
Sie werden bis zu einem gewissen Grad zum Politikum. Wir haben natürlich Wahlkampf, Bildung und Integration ist ein wichtiges Thema. Er hat auch der ÖVP-Minister, der ÖVP-Landeshauptfrau, Verzeihung, natürlich zugepflichtet in einer Aussendung, dass das natürlich Konsequenzen haben muss, wenn jemand nicht integrationswillig ist. Aber man muss schon sagen, auch in der Stadt Wien gab es im März den Vorschlag vom Bildungsstadtrat Wiederkehr, bis zu 1.000 Euro Strafe einzuführen. Da ging es um die Gewalt an der Schule. Da hat der Bildungsminister dann wieder gesagt, das kann er sich nicht vorstellen, fühlte sich dann falsch zitiert. Das heißt, beide Seiten machen hier Strafvorschläge in gewissen Höhen und es ist natürlich jeweils der andere dann dagegen, wenn es von der falschen Seite kommt. Das heißt, hier wird schon Politik betrieben mit einem eigentlich sehr, sehr wichtigen Feld.
In einem wichtigen Feld, das vor allem für viele Eltern natürlich, das muss man auch dazu sagen, natürlich nicht nur für die Lehrenden und für die Kinder, auch für viele Eltern natürlich ein absolutes Problem ist.
Und wo sich wahrscheinlich beide Seiten treffen, das hat man auch ein bisschen rausgehört, ist, man weiß eigentlich gar nicht so genau, wie diese höheren oder vielleicht auch strenger durchgesetzten Strafen wirken. Ein Punkt, wo man eventuell auch ansetzen könnte, um das näher zu evaluieren. Aber wir haben auch noch ein drittes Thema für Sie. Da geht es um Geld und eigentlich um eine gute Nachricht, die dann aber vielleicht doch gar nicht so gut ist.
Da wären wir auch schon dabei, dass man nämlich die meisten Nachrichten aus zumindest zwei Blickwinkeln betrachten muss. Da sind Sie bei uns ganz richtig. Und eben auch diese Verbundkunden bekommen jetzt nämlich Geld zurück. Das klingt einmal gut. Die Strompreiserhöhung im Mai 2022 war nämlich nicht rechtskonform. Das ist einmal klar.
Und eigentlich ist dieses Urteil ein Erfolg für den Verbraucherschutzverein VKI. Aber da gibt es auf der anderen Seite dann auch Unzufriedenheit.
Heute früh. Das Oberlandesgericht Wien fällt ein Urteil. Die erhöhten Stromtarife vom Verbund sind unzulässig. Die ausgehandelte Lösung? Bei einem durchschnittlichen Jahresstromverbrauch von ca. 3.300 Kilowattstunden bekommen KundInnen rund 90 Euro zurück. Hintergrund. In den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verbunds hat es eine Preisanpassungsklausel gegeben, die sich auf den österreichischen Strompreisindex bezogen hat. Aufgrund dieser Klausel erhöht der Verbund im Mai 2022 die Preise vieler Stromlieferverträge. Der Verein für Konsumenteninformation, kurz VKI, hält das für unzulässig und zieht vor Gericht. Zu Recht. Das Urteil ist rechtskräftig. Dem Verbraucherschutzverein ist das aber zu wenig. Dieser fordert eine Sammelklage gegen den Verbund, um höhere Rückzahlungen durchsetzen zu können. Dennoch, sollten Sie betroffen sein, müssen Sie sich bis spätestens 11. November diesen Jahres beim VKI anmelden. Kostenlos. Auch ehemalige VerbundkundInnen können die Gutschrift erhalten. Ist das erzielte Urteil ein Sieg oder lediglich ein, wie der VSV es bezeichnet, lahmer Vergleich?
Also blicken wir auf beide Seiten. Bei uns im Studio ist heute Journalistin Alina Nahler. War das jetzt ein Sieg für die Verbraucherinnen und Verbraucher?
Ja, das war durchaus ein Sieg, nicht nur für Sie, sondern auch für den Bundesminister Johannes Rauch, der diese Klage ja in Auftrag gegeben hat, den Verein für Konsumenteninformation. Wir haben in Österreich einen starken Konsumentenschutz und das ist ja durchaus etwas Positives. noch dazu kommt, dass das auch durchaus legitim ist, denn die Verbund AG hat ja damals im Mai 2022, als sie diesen Preis erhöht haben, das so argumentiert, dass sie das an den österreichischen Strompreisindex anpassen. Der wiederum orientiert sich an den aktuellen Börsenpreisen. Jetzt ist es aber gleichzeitig so, dass die Verbund AG ja schon seit sehr langer Zeit mit selbstproduzierter Wasserkraft wirbt. Das heißt, da wurden die Konsumenten und Konsumentinnen eigentlich hinters Licht geführt. Und dadurch ist das jetzt durchaus legitim, dass sie diesen Betrag von wahrscheinlich 90 Euro zurückerhalten.
Und dieser Betrag von 90 Euro, das ist auch ein bisschen das, woran sich die andere Seite da stößt, oder?
Genau, diese 90 Euro, die hat man wahrscheinlich, beziehungsweise vielleicht sogar mehr im Monat mehr bezahlt, wenn man diese höheren Stromkosten, Energiekosten tragen musste. Und jetzt bekommt man die einmalig zurück. Das ist wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, sagen da viele. Wir haben es gehört, der Verein für Konsumenteninformation hat das zwar erstritten und jetzt kommt der Verbraucherschutzverein um die Ecke und sagt, nein, da nicht zustimmen, wir haben noch eine Klage offen, da können wir viel mehr rausholen. Das heißt, auch die Verbraucherschützer untereinander sind sich nicht einig, wie dieser Streit zu bewerten ist. Und der Verbund selbst, die Seite sollte man auch hören, der sagt, es gibt jetzt keine klare Rechtslage mehr, weil wenn er bei der Preiserhöhung das Einverständnis der Kunden braucht, dann braucht es auch bei der Preissenkung. Und wenn jetzt ein günstigerer Stromtarif zustande käme, kann er den eben nicht flächendeckend ausrollen, sondern muss sich wieder von jedem einzelnen Kunden die Zustimmung holen. Und so bleiben vielleicht Leute, die das nicht minütlich verfolgen oder nicht immer reinschauen, was jetzt der günstigste Tarif ist, bleiben vielleicht auf einem teureren Vertrag hängen und müssen so auch mehr bezahlen, als sie eigentlich müssten. Das heißt, besser wäre es, wenn sie eine klare Regelung gibt, wie es bei Preiserhöhungen als auch bei Preissenkungen ausschaut.
Stefan, ganz kurz noch, was bleibt jetzt Kundinnen und Kunden über? Was soll man jetzt am besten machen, wenn man sich denkt, ich zahle einfach zu viel für den Strom? Was
soll man machen? Preise vergleichen ist immer gut. Da gibt es verschiedene Vergleichsportale und dann erfährt man, wo man zu welchen Konditionen den besten Vertrag bekommt. Natürlich auch informieren, habe ich vielleicht in der Vergangenheit zu viel gezahlt, nicht nur beim Strom, auch bei vielen anderen Sachen und schauen, ob man vielleicht was zurückholen kann.
Gas da auch immer ein ganz großes Thema. Ganz herzlichen Dank. Bei beide Seiten waren heute zu Gast Stefan Frank aus unserer Puls24-Redaktion. Danke fürs Dabeisein und Journalistin Alina Nahler. Danke fürs Kommen.
Ja, so viele Argumente von jeweils unterschiedlichen Seiten zu den drei Top-Themen des Tages, aber das sind noch lange nicht alle Themen, die wir heute für Sie haben. Zwei davon werden jetzt aber trotzdem auch im Anschluss diskutiert bei Wild umstritten. Da geht es heute natürlich auch um die Landtagswahlen in Deutschland und die Integrationsprobleme zum heutigen Schulstart im Osten. Werner Secker hat da den Überblick.
Politikbeben in Deutschland. Alleine nur in Thüringen gewinnt die AfD mit 32,8% der Stimmen. Die Parteien der deutschen Bundesregierung, SPD, Grüne und FDP, die kommen in Thüringen auf 10,4% gemeinsam. Gibt es da Auswirkungen auf Österreich? Darüber sprechen wir. Dann erster Schultag im Osten in Österreich. Da gibt es Drohungen gegen integrationsunwillige Eltern. Und bei unserer Wahl, da treten einige Kleinparteien an. Bringt das überhaupt etwas? Können die etwas erreichen? Das besprechen wir mit PR-Berater Gerhard Jarosch, mit der ehemaligen Gesundheitsministerin Andrea Kdolski und mit dem Physiker der Nation Werner Gruber.
Also nach unserer. Das Thema Rechtsruck zieht sich heute durch unsere Sendung. Wir kommen zu unserem großen Duell. Und da geht es nicht nur um den Wahlsieg der AfD in Thüringen und Sachsen, sondern auch um rechte Parteien, Ansichten und Themen in Österreich. In nicht einmal einem Monat wählen ja auch wir einen neuen Nationalrat. Und da steht im Wahlkampf vor allem ein Thema im Vordergrund. Asyl und Migration. Besonders die Kanzlerpartei ÖVP und die FPÖ gehen damit ganz massiv auf Stimmenfang. Gleich sind dazu die ehemalige türkise Generalsekretärin Laura Sachs-Lehner und der freiheitliche Politiker Leo Lugner im Interview. Und ob die beiden die AfD für eine rechtsextreme Partei halten, das werden wir gleich herausfinden. Wolfi, das fragst du sie jetzt gleich im Interview.
Ganz genau, ganz herzlichen Dank. Jetzt sind Sie also bei mir. Schönen guten Abend. Laura Sachs-Lehner, freut mich, dass Sie bei uns bei beiden Seiten live sind.
Schönen guten Abend.
Und bei mir ist eben auch Leo Lugner. Hallo, schönen guten Abend, Herr Lugner. Freut mich, Sie haben es gehört. Lassen Sie uns vielleicht gemeinsam zu Beginn über die Wahlen in Ostdeutschland sprechen. Die waren das ganz große Thema natürlich den ganzen Tag über. Frau Sachs-Lehner, für die AfD hat es da eben Triumphe gegeben. Die CDU, die ja die Schwesternpartei von ihrer Partei ist, von der ÖVP, für die hat sich da schwerer getan, muss man ganz ehrlich sagen. Was für Schlüsse Schlüsse ziehen Sie, zieht die ÖVP aus dieser Wahl? Muss die ÖVP rechter werden?
Naja, also ganz grundsätzlich muss man sagen, die wirklichen Wahlverlierer sind ja die Parteien der Ampelkoalition und nicht unbedingt die CDU. Die haben ja doch starke Ergebnisse gemacht. Aber nichtsdestotrotz, ja, der Erfolg der AfD muss einem schon zu denken geben und ist meiner Meinung nach ein klares Zeichen dafür, dass man eben die Themen Migration, Sicherheit und Zuwanderung ernst nehmen muss. Und all jene, die das weiterhin versuchen, ins Lächerliche zu ziehen oder versuchen, nicht ernst zu nehmen, die betreiben dann am Ende des Tages das Geschäft für die extremen Ränder und in dem Fall auch für die AfD.
Wir sprechen gleich über das Thema Migration natürlich noch ausführlich. Aber Herr Lugner, vielleicht ganz allgemein, was kann denn die FPÖ auch aus diesem gestrigen Wahltriumph, der war es ja ohne Zweifel, in beiden Bundesländern von der AfD, was kann da die FPÖ vielleicht auch ein Stück weit davon lernen?
Ich glaube, dass was jetzt in Thüringen und Sachsen möglich war, wird auch bei der Nationalratswahl am 29. September möglich sein, dass ein klares Ergebnis über 30% für die Freiheitlichen machbar ist. Und ich möchte hier schon noch eines sagen, eine Partei, die 30% bekommt, das ist keine extreme Partei, das ist keine Partei am Rand, sondern das ist die Partei, die neue Volkspartei in Deutschland. Und ich glaube, es ist hier ganz klar, dass die AfD hier in die Mitte der Gesellschaft gerückt ist und dass sich eher die linken Parteien außerhalb des gesellschaftlichen Rahmens bewegen.
Vielleicht nur, dass wir das ganz allgemein einmal festhalten. Die AfD ist für Sie also keine rechtsextreme Partei?
Nein, definitiv nicht.
Sehen Sie eigentlich, wenn man das jetzt vergleicht, noch mit anderen Ländern, welche Partei wäre in Ihren Augen denn dann eine rechtsextreme Partei?
Es gibt in Deutschland durchaus Parteien im rechten Spektrum der AfD, die als extreme Partei zu bezeichnen sind, aber die AfD ist das definitiv nicht.
Frau Sachsener, wie sehen Sie das? Ist für Sie die AfD eine extreme, eben eine rechtsextreme Partei in Ihrem Parteispektrum, in Ihrem Parteibild?
Also es gibt sicherlich einige Aussagen der AfD oder von Spitzen der AfD, die man kritisch zu betrachten hat. Ich sage aber ganz ehrlich, das ist nicht meine persönliche Aufgabe, das zu beurteilen, sondern gibt es ja Experten, die das einstufen, genauso wie in Österreich. Allerdings glaube ich schon, dass man bei dieser ganzen Debatte schon sehr vorsichtig sein muss, weil man kann natürlich und man soll auch die AfD für ihre Aussagen und zum Teil auch für ihre Politik hart kritisieren. Aber das, was gerade in Deutschland passiert, dass man versucht, darüber zu diskutieren, die AfD zu verbieten, eine demokratisch gewählte Partei zu verbieten, oder dass man versucht, Wähler der AfD ins Lächerliche zu ziehen oder sie zu belehren, gerade wenn man sich die Reaktionen am Wahlamt gestern anschaut, das ist schon ein sehr, sehr zum Teil abgehobener Tonfall, der da seitens linker Parteien an den Tag gebracht wird. Und das halte ich für schwierig, weil man damit im Ende des Tages, wie gesagt, eigentlich die Eskalationsspirale immer weiter dreht. Und ich glaube, damit in Wirklichkeit auch der AfD und anderen extremen Parteien einen immer weiteren Boost verpasst, weil die Wähler zu Recht versuchen, damit ihr Signal abzugeben. Der Wähler hat am Ende des Tages immer Recht und das muss man akzeptieren.
Bleiben wir noch ganz kurz in Deutschland, beziehungsweise kommen wir noch ein Stück weit dann auch schon eben nach Österreich. Ich habe es gesagt, es gibt eine Brandmauer, hat es geheißen, eben von den anderen Parteien Richtung AfD. Die wird jetzt löchriger, nicht zuletzt auch von der CDU. Aber können Sie verstehen, dass die anderen Parteien, eben auch die CDU, so Probleme hat mit der AfD, eine Koalition zu bilden?
Naja, Probleme mit anderen Parteien gibt es immer wieder, genauso wie es Parteien...
Aber es sind ja nicht nur Probleme, die es da gibt. Das
genauso
war ja
wie Aufschluss. Es am rechten Rand Parteien gibt, mit denen man Schwierigkeiten hat, gibt es die auch im linken Rand, gerade in Deutschland. Also das muss man immer vorsichtig betrachten. Und ich glaube, was man in der Situation am sinnvollsten tun kann und auch am sinnvollsten tun sollte, ist einfach selbst eine ordentliche bürgerliche Mitte-Rechtspolitik zu machen. Dann braucht man sich auch nicht vor dem Wähler zu fürchten.
Herr Lugner, denken Sie, dass auch vor der Nationalratswahl, die auf uns zukommt, wird es für die AfD schwierig sein, da Kompromisse zu finden? Sie muss sich jetzt auch kompromissbereiter zeigen. Das muss dann auch die FPÖ vielleicht bei etwaigen Koalitionsverhandlungen. Wie schwer ist das für Parteien wie die FPÖ oder die AfD?
Das ist natürlich immer die große Frage dann bei Koalitionsverhandlungen. Ich glaube auch, dass jetzt die AfD hier ganz klar den Regierungsauftrag in Thüringen bekommen sollte, um einmal mit den anderen Parteien in Verhandlungen zu treten. Und ich glaube, da tun wir uns dann, sage ich jetzt mal als Rechtsparteien, wesentlich einfacher, auf zu unseren Standpunkten zu stehen. Bei der ÖVP haben wir das in der Vergangenheit immer wieder gesehen, vor allem auch bei der Laura, dass sie sehr gute, interessante Aspekte, auch so wie sie es jetzt gerade hier wieder bringt, da kann man sehr viel zustimmen. Und auch die ÖVP sagt grundsätzlich teilweise Dinge, die durchaus interessant sind und migrationspolitisch auch relevant sind. Allerdings am Ende des Tages, wenn die ÖVP in Regierungsverantwortung ist, knickt sie dann ein gegenüber den Koalitionspartner. Zuletzt haben sie die Grünen in die österreichische Bundesregierung geholt und haben damit eine völlige linke Bundesregierung zu verantworten, eine linke Asylpolitik in der Bundesregierung, eine linke Justizpolitik. Und ich glaube, dass die konservativen Parteien hier auch mittlerweile die Glaubwürdigkeit komplett verloren haben. Und die Bevölkerung, man sieht es jetzt auch in Deutschland und man wird es auch in Österreich sehen, den konservativen Parteien einfach nicht mehr glauben.
Aber das heißt, ich will das nur ganz kurz noch mal festhalten, weil Sie doch so klar gesagt haben, noch Laura gesagt haben, ja. Sie sind also per Du. Jemand wie die Frau Sachs-Lehner, da würden Sie Schnittmengen sehen. Mit dem sehen Sie es eher nicht?
Ich glaube, dass die Frau Sachs-Lehner bei ihrer Fanblase, sie ist ja auch im Vorzugsstimmenwahlkampf unterwegs, sehr viele Gemeinsamkeiten mit freiheitlichen Wählern hat. Da könnte man sich sicherlich auf einen Verhandlungstisch finden. Im Moment mit der Nehammer ÖVP ist es eher schwierig, aber nicht aufgrund von uns, sondern Karl Nehammer lehnt ja Herbert Kickl als Kanzler völlig ab. Ich bin gespannt, wie das dann nach dem 29. September. Ich denke, dass in der ÖVP hier auch ein rasches Umdenken kommen wird und dass möglicherweise ein neuer ÖVP-Chef sehr wohl auch mit uns in Regierungsverhandlungen gehen wird und dann möglicherweise auch mit uns in Regierungsverantwortung. Und ich bin überzeugt, dass unser Herbert Kickl hier die freiheitlichen Standpunkte ganz klar ausverhandeln wird.
Frau Sachs-Lehner, sehen Sie diese Schnittmengen auch? Sehen Sie das auch, dass Sie viele Themen haben, wo Sie mit der FPÖ gut können?
Naja, sicherlich, wenn man sich anschaut, gerade das Thema illegale Migration oder die Frage, wie man den Wirtschaftsstandort Österreich bestmöglich nach vorne bringt, gerade wenn ich mir das Wirtschaftsprogramm der FPÖ jetzt anschaue, dann gibt es da sicherlich Themen, wo man gut zusammenarbeiten könnte. Und wir haben ja in der Koalition von 2017 unter Türkis-Blau gesehen, dass da so viele Reformen angegangen wurden, wie de facto in den Jahrzehnten zuvor nicht. Das Problem ist einfach nur, dass es mit der FPÖ, wir haben es auch damals gesehen, einfach immer dann schwierig wird, wenn es irgendwelche rechten Rülpser vom rechten Rand gibt, mit denen man einfach nicht weiterarbeiten kann. Und ich würde mir wünschen, dass man mit den Freiheitlichen wieder inhaltlich mehr zusammenarbeiten könnte, weil wir ja in gewissen Bereichen inhaltliche Schnittmengen haben und da sicherlich mehr Schnittmengen haben, um das Wort nochmal rauszubringen, als mit den Grünen. Aber ja, wenn man nicht dazu bereit ist, sich von den Identitären abzugrenzen, wenn man nicht dazu bereit ist, sich von gewissen Verschwörungstheoretikern abzugrenzen, dann wird es halt schwierig. Und da braucht es am Ende des Tages auch eine gewisse staatspolitische Verantwortung, die ich mir bei der FPÖ wünschen würde.
Ja, da kann man nur darauf antworten. Es ist wieder typisch ÖVP. Sie wollen sich gleich wieder distanzieren von irgendetwas. Und das ist das Hauptproblem, warum ihr auch nicht keine glaubwürdige rechte Politik machen könnt, weil ihr euch sofort auf Zuruf von irgendwelchen Medien, von irgendwelchen linken Meinungsmachern einknickt und in den Staub werft und dann wird wahrscheinlich dem Florian Klenk im Falter gefallen wollt. Aber das bringt nichts dem Wähler, weil als Politiker wird man gewählt, um das Volk zu vertreten und ein echter Volksvertreter zu sein und nicht sofort vor irgendwelchen linken Meinungsmachern einzuknicken. Und ich glaube, wir Freiheitliche werden das jetzt diesmal beweisen mit einer guten Regierungsbeteiligung mit Volkskanzler Herbert Kickl, dass wir eine ordentliche rechte Politik in Österreich machen werden.
Also ob ich dem Florian Klenk unbedingt so nach dem Mund rede, bin ich mir nicht sicher.
Du vielleicht nicht, aber deine Partei ist ja wohl.
Das wage ich zu bezweifeln. Aber ja, nichtsdestotrotz, also wie gesagt, die inhaltlichen Schnittmengen, die würde es ja geben. Und ich glaube, dass man in egal welcher Koalition und egal in welcher Konstellation am Ende des Tages nach dem 29. September auf alle Fälle eine konsequente Mitte-Rechts-Politik braucht und auch in jeglichen zukünftigen Koalitionsprogramm auf alle Fälle eine klare Mitte-Rechts-Handschrift zu lesen sein muss, damit eben solche Dinge wie zum Beispiel ein Klimabonus für Asylwerber, den ich ja scharf kritisiert habe, in einer zukünftigen Koalition nicht mehr möglich sind.
Bleiben wir gleich bei so ganz konkreten Themen. Ganz großes Thema war in den letzten Monaten diese 4.600 Euro, die es für eine Familie in Wien gegeben hat, bei der Mindestsicherung. Ich nehme an, das wird bei Ihnen auch unter das Kapitel fallen. Das geht nicht mehr.
Na, absolut. Also das Wiener Mindestsicherungssystem ist eine Verhöhnung für jeden Menschen, der in Wien aufsteht, arbeiten geht, seine Steuern zahlt und seinen Verpflichtungen nachkommt. Dass da eine riesengroße Empörung herrscht, nicht nur in Wien, sondern im ganzen Land, ist völlig berechtigt. Und das ist auf alle Fälle eins der Dinge, die man schnellstmöglich ändern muss.
Ja, die ÖVP sitzt in der Bundesregierung. Man hätte schon längst hier ein einheitliches Modell umsetzen können. Vor allem ein Modell, wo zum Beispiel nur österreichische Staatsbürger auch solche Sozialhilfen bekommen. Das wäre ein vernünftiges Modell. Hat die ÖVP nicht umsetzen wollen. Alles das, was jetzt euer Kanzlerkandidat Karl Nehammer sagt, klingt teilweise sehr nett. Aber es muss ihm mal einer sagen, dass er bereits Kanzler im Moment ist und alles umsetzen hätte können. Aber er setzt in Wahrheit gar nichts um. Er redet sogar davon, dass man jetzt Schulskikurse wieder machen sollte. Das ist etwas, dazu bräuchte als Kanzler nicht einmal das Parlament. Das könnte man sofort umsetzen mit dem Bildungsminister, der auch bei der ÖVP ist, meines Wissens. Also die ÖVP macht jetzt Wahlkampf, sagt schöne Töne, aber Ende des Tages weiß man, dass sie davon nichts einhalten wird und am liebsten wieder mit irgendwelchen Linken in einer Koalition das macht, was linke Meinungsmacher und Journalisten wollen.
Also unabhängig jetzt von irgendwelchen Schulskikursen, die da gefallen sind, dass die Wiener Mindestsicherung nicht funktioniert und dass das ein völlig fatales System ist, liegt schon in der Verantwortung der Wiener Stadtregierung und nicht die des Bundes. Wien könnte ganz einfach das Modell umsetzen, das der Bund hier vorgeschlagen hat. Und wir sehen, in anderen Bundesländern funktioniert es ja auch. Da ist Wien, muss man sagen, einfach ein schwarzes Schaf.
Da gab es auch Anträge von der Freiheitlichen Partei, dass das umgesetzt gehört. Weißt du noch, wie du da abgestimmt hast als ÖVP? Als ÖVP-Abgeordnete. Ich glaube, also, du hast da immer gegen unsere Anträge gestimmt, soweit ich das in Erinnerung habe. Nein, die waren inhaltlich ganz sicher. Die waren inhaltlich ganz sicher. Wir haben Top-Juristen, die das ausarbeiten bei uns.
Bleiben wir beim Thema Migration, kommen wir noch zu einer Sache. Wir haben ich nehme das Wort wieder in den Mund, von den Schnittmengen gesprochen. Machen wir es auch an einem Beispiel konkret, und zwar vom freiheitlichen Wahlprogramm. Auf Seite 43 steht da, es soll keine medizinische und pflegerische Versorgung von illegalen Migranten und Asylwerbern geben, ausgenommen ist Elementarversorgung und Schwangere. Könnten Sie da mit so einem Punkt zum Beispiel auch mitgehen, dass man dann mehr oder weniger Kranke in Österreich nicht mehr behandeln will?
Naja, also die Frage stellt sich ja insofern nicht, wenn man sich damit auseinandersetzt, wie unser Asylsystem aktuell ausgestaltet ist und wo wir sozusagen an welchen Schrauben wir drehen müssen, dass wir erst gar nicht in so eine Situation kommen. Es ist bekannt, ich fordere schon seit Jahren eine Asylobergrenze null. De facto ist es ja so, dass Österreich ein Binnenland ist und wir in Wirklichkeit würden wir das Asylsystem ordentlich vollziehen und würde es funktionieren, hätten wir ja gar keine Asylwerber aus den uns bekannten Ländern hier in Österreich. Und insofern, wenn sozusagen das, was ich mir wünsche, kommen würden, müssten wir uns mit diesen Fragen gar nicht auseinandersetzen.
Kommen wir noch ganz kurz zum Wahlkampf. Sie haben es schon gesagt, wir sind beide auf Vorzugsstimmen-Wahlkampf. Herr Lugner, da ganz kurz zu Ihnen. Sie sind auf Platz 25 bei der also bei der Freiheitlichen Bundesliste. Sie müssen eben diese Vorzugsstimmen jetzt holen, damit Sie das Ticket fürs Parlament sicher haben. Ganz kurz, waren Sie enttäuscht, wie Sie gesehen haben, nur Platz 25?
Platz 25 Bundesliste ist ein wunderschönes Zeichen. Ich glaube, da habe ich mich sehr gefreut. Genauso wie ich mich über den Listenplatz Nummer 11 im Wahlkreis Wien und den Listenplatz Nummer 3 im Wahlkreis der Bezirke Liesing, Hietzing, Rudolfsheim, Fünfhaus und Benzing auch sehr freue. Und ich bin
trotzdem
überzeugt.
Sind Sie ja Vorzugsstimmen im Wahlkampf.
Natürlich bin ich ja Vorzugsstimmen im Wahlkampf und ich glaube, dass das auch sehr gut funktionieren kann. Wer eine rechte Stimme im österreichischen Parlament will, eine laute, die für das Volk spricht, der ist mit einer Vorzugsstimme für Leo Lugner auf der richtigen Seite.
Frau Sachs-Lehner, Sie sind eben auch auf Vorzugsstimmen-Wahlkampf. Sie waren aber schon Generalsekretärin bei der Bundes-ÖVP. Sie haben dann gesagt, Sie konnten diesen Job nicht mehr machen, weil Sie nicht mehr alle Entscheidungen der ÖVP damals verteidigen konnten. Können Sie diese Entscheidungen jetzt alle verteidigen mittlerweile von der Bundes-ÖVP?
Also die Kritikpunkte, die ich zum damaligen Zeitpunkt hatte, die habe ich natürlich immer und die gibt es auch nach wie vor. Das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Vorzugsstimmenwahlkampf mache, weil ich überzeugt bin, dass es jetzt auch gerade im Wahlkampf eine laute Mitte-Rechts-Stimme braucht, wenn man das so zusammenfassen will, die eben auf gewisse Themen aufmerksam macht und auch auf gewisse Punkte hinweist. Und es gibt sicherlich einige Kompromisse, die wir in den vergangenen Jahren mit den Grünen geschlossen haben, die wir so nicht machen hätten dürfen.
Vielleicht ganz kurze Abschlussfrage dazu. Ist die Nehammer ÖVP mehr Ihre ÖVP oder die kurze ÖVP? Wo haben Sie sich wohler?
Ich habe noch nie wahnsinnig viel mit diesen Persönlichkeiten anfangen können, also mit diesen persönlichen Zuschreiben, mit beiden Persönlichkeiten schon, aber mit diesen persönlichen Zuschreibungen. Denn am Ende des Tages ist ja nicht sozusagen die Person das Entscheidende, sondern die Inhalte, mit denen man sich auseinandersetzt. Und da ist meine Position, glaube ich, klar.
Herr Lugner, ich habe an Sie auch noch eine Abschlussfrage. Hat nicht ganz direkt mit Ihrem Vorzugsstimmenwahlkampf zu tun, aber auf den FPÖ-Wahlkarten steht, euer Wille geschehe. Dieser Slogan sorgt für viel Gesprächsstoff. Seit wann ist denn die FPÖ so christlich?
Ich glaube, das ist nicht christlich, sondern das ist demokratisch. In Österreich,
euer Wille geschehe.
Nein, in Österreich wählt das Volk ihren Vertreter und wir Freiheitliche machen Politik, um wirkliche Volksvertreter zu sein, um die Interessen der Bevölkerung zu vertreten und nicht Interessen internationaler Konzerne oder der Europäischen Union. Ich glaube, das ist der große Unterschied auch zur ÖVP. Die Laura hat heute schon einen blauen Bläser an. Ich glaube, der Dominik Knepp, unser Landesparteiobmann, hat eh schon öfter die Avance gemacht, dass du nicht die Parteifarbe wechseln solltest. Wenn du wirkliche rechte Politik machen willst, kannst du das sicherlich bei uns besser als bei der schwarz-türkisen ÖVP. Und wer eine rechte Stimme im Parlament möchte, da ist es vernünftig, Lugner zu wählen.
einen Wechsel der Komposition?
Habe ich bisher immer ausgeschlossen und werde ich auch in Zukunft. Das ist wirklich kein Thema. Die ÖVP ist und bleibt meine Heimat und da fühle ich mich auch sehr wohl, trotz blauen Bläser.
Ganz herzlichen Dank. Danke, dass Sie bei uns im Studio waren. Das war Laura Sachs-Lehner von der ÖVP, derzeit der Vorzugsstimme im Wahlkampf. Danke, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Und bei uns im Studio war auch Leo Lugner, FPÖ-Politik und eben derzeit auch auf Vorzugsstimme im Wahlkampf. Danke für Ihren Besuch im Studio. Und nach einer kurzen Werbepause geht es bei uns hier bei beide Seiten live weiter. Wir schalten dann unter anderem nach Gensandorf. Dort gab es heute nämlich an diesem sehr heißen Tag Waldbrände, Glutnester, die glühen dort noch immer. Nach einer kurzen Werbepause schauen wir uns diese Sache dann ganz genau an bei beide Seiten der Tag. Hier sehen Sie die Bilder, die wir da heute in Gensandorf aufgenommen haben. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter.
Herzlich willkommen zurück zu beide Seiten live. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Und ganz aktuell schauen wir ins niederösterreichische Gensandorf. Dort hat sich heute den ganzen Nachmittag ein riesiger Waldbrand ausgebreitet. Entwarnung können wir noch nicht ganz geben, aber das Feuer hat sich zumindest beruhigt.
Die ganz großen Flammen, die hat die Feuerwehr mittlerweile gelöscht. Aber Glutnester, die machen den Einsatzkräften noch immer Kopfzerbrechen.
Die Situation vor Ort in Gensandorf hat sich heute am Abend unsere Kollegin Alexandra Nindl angeschaut. Und ihre Beschreibung, die hört sich wirklich relativ dramatisch an. Hören wir da rein.
Das ist kein 0815-Einsatz hier. Als die Einsatzkräfte hier angekommen sind, sie haben erzählt, dann sind ihnen Flammen entgegengekommen in der Höhe von 10 Metern, 11 Metern, teilweise 12 Metern, haben sie gesagt. Also da hat man auch relativ schnell reagieren müssen und gleich einmal um Hilfe anfragen müssen. Insgesamt sind es über 30 Feuerwehren, die hier in Gensandorf im Einsatz sind. 250 Einsatzkräfte sind es, die immer noch versuchen, die einzelnen Glutnester hier in diesem betroffenen Waldstück zu löschen. Warum Glutnester? Flammen an sich gibt es keine mehr, aber Brand aus heißt es hier auch immer noch nicht. Das Areal an sich, das ist bis zu 100 Hektar groß und immer wieder gibt es vereinzelte Glutnester, ja, die halt immer wieder ein bisschen aufflammen und die halt noch gelöscht gehören und das dauert auch seine Zeit. Das dauert auf jeden Fall bis Mitternacht, bis man hier das Ganze komplett unter Kontrolle hat, auch wenn jetzt keine Gefahr mehr ausgeht, auch für die evakuierten Familien nicht mehr. Die werden im Laufe des späten Abends alle wieder in ihre Häuser zurück können. Es sind 20 Familien, habe ich mir sagen lassen, die vorübergehend in der Volksschule in Gensandorf gewesen sind. Verletzt wurde zumindest von den Anrainern niemand. Ein Feuerwehrmann ist kollabiert und das hat einen Grund. Und zwar ist es dieser fordernde Einsatz hier. Das ist die Mischung aus der extremen Hitze. Der Wind hat eben die Flammen und das Feuer innerhalb kürzester Zeit einfach so immer weiter getrieben, dass es einfach ein extrem anstrengender Einsatz war. Und ohne Maske sehen Sie hier überhaupt keinen von den Einsatzkräften, zumindest nicht im Waldstück drin. Sie müssen sich vorstellen, das ist so beißend, wenn Sie das einatmen, ist jetzt wurscht, ob über die Nase oder über den Mund, wenn das in die Atemwege kommt, das ist sehr anstrengend und das glaubt auch das Erste-Hilfe-Team, dass das auch wahrscheinlich der Grund war, warum da eine Feuerwehrmann kollabiert ist. Da gibt es aber auch Entwarnung, also das ist keine schwere Verletzung oder Sonstiges.
Alexandra Nindl war für uns vor Ort und jetzt bei uns im Studio hier bei beide Seiten der Tag. Daniel Retschusecker, hallo, freut mich, dass du da bist. Schönen guten Abend. Du bringst uns die wichtigsten Nachrichten des Tages nochmal und lass uns gleich bei diesem Feuer bleiben in Gensandorf. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Status?
Ja, der aktuelle Status ist, dass die großen Flammenwände tatsächlich glücklicherweise gelöscht worden sind. Es sind insgesamt 19 Personen evakuiert worden in eine Volksschule unter anderem und auch zu Verwandte. Die gute Nachricht, keins der Häuser ist irgendwie abgebrannt. Also diese Szenen, die man irgendwie aus den US-amerikanischen Medien kennt, wenn in Kalifornien mal wieder ein wirklich heftiger Waldbrand ist, sind glücklicherweise nicht eingetreten. Es war eine Vorsichtsmaßnahme, sind wieder alle zurück bei ihrer Familie.
Das war die kleinere Version quasi in Gensandorf, aber
die reicht uns auch.
Also zum Glück nicht mehr passiert in dieser Siedlung, wo eben das Feuer daraufhin gesteuert ist.
Was waren die Ursachen? Gibt es da schon mehr?
Laut der Feuerwehr weiß man es noch nicht. Wir wissen natürlich, es gibt extreme Trockenheit und da kann halt eine achtlos weggeworfene Zigarette durchaus ein Auslöser sein. Wäre jetzt aber pure Spekulation zu sagen, warum es genau passiert ist, wir wissen es zum jetzigen Zeitpunkt.
Aber eine ganz gute Warnung vielleicht auch gleich mal.
Ja, also nicht im Wald rauchen ist immer gut.
Genau. Nicht nur bei Hitze, es ist immer
nicht gesehen. Nur bei Hitze ist nie eine gute Idee.
Lass uns weiterschauen. Generell rauchen. Generell rauchen unterlassen. lass uns weiterschauen. Lass uns nach Israel schauen. Da ist ein Generalstreik gewesen. Es war der erste große Streik, seitdem der Krieg im Nahen Osten ausgebrochen ist.
Genau, es hat ja davor auch wegen der Justizreform immer wieder auch Generalstreiks gegeben. Jetzt haben wir eben die Situation, dass es wieder einen gab. Vielleicht ganz kurz nur zur Erinnerung, wir erinnern uns ja dran, vor wenigen Tagen ist ja da diese fürchterliche Meldung gekommen, dass 6 israelische Geiseln nur noch tot geborgen werden konnten aus dem Gazastreifen. Das israelische Armee sagt, sie sind aus nächster Nähe erschossen worden. Die Hamas sagen, sie sind beim israelischen Luftangriff umgekommen. Ja, und jetzt haben wir halt das Problem, dass immer noch 101 Geiseln eben in Gefangenschaft sind. Und da gibt es ja schon seit längerem eine größere Bewegung, diese Bring Them Home-Bewegung, die gegen Netanyahu regelmäßig auf die Straßen geht, um eben diese Geiseln irgendwie wieder frei zu bekommen, um auch Druck auf Benjamin Netanyahu und seine gesamte Regierung auszuüben.
Bei den Geiseln ist ja die Frage, wie viele davon eigentlich noch lebendig sind. Also man schätzt circa ein Drittel. Und eben, du sagst es, der Druck wird halt einfach immer stärker. Da gab's, muss man sagen, weil den Streik gibt's ja jetzt gerade aktuell nicht mehr. Nicht nur den Streik, sondern auch Massenproteste und eigentlich heute relativ viele aktuelle Entwicklungen, die sich da fast überschlagen haben, oder?
Ja, es gab jetzt auch beispielsweise eine Aussage von Joe Biden, der ist gefragt worden von Journalisten, ob Benjamin Netanyahu denn genug tun würde, um einen Geiseldienst möglich zu machen. Genau, der sagt eben nein, tut er nicht. Mit genaueren Details hält er sich da jetzt in diesem Fall nicht aus. So ein typisches Weiße Haus-Interview, wo er schnell vorbeigeht. Unter anderem das, ja, und dieser Streik, du hast es schon angesprochen, der ist inzwischen auch wieder vorbei. Das ist ein bisschen eine technische Sache gewesen. Es ist ein Generalstreik, also quasi wirklich das Land soll stillstehen, die Schulen sind geschlossen, Kindergärten sind geschlossen und so. Da hat dann ein Bezirksgericht, also ein Arbeitsgericht gesagt, naja, das ist aber eigentlich eine politische Sache. Hat auch der Wirtschaftsminister gesagt, das ist eigentlich ein politischer Protest. Und jetzt ist er tatsächlich verkürzt worden bis heute Nachmittag.
Bald einem Jahr sind die Menschen dort Geiseln. Vor bald einem Jahr war sozusagen
7. Oktober.
Also glaube ich, hier sehen wir auch nochmal die Bilder von dieser Demonstration, wo auch die Särge symbolisch da liegen. Hören wir vielleicht einmal gemeinsam ganz kurz rein zu zwei Demonstranten, die vor Ort in Tel Aviv, die wir vor Ort in Tel Aviv interviewt haben.
We are here to protest against that and to. Wir sind hier, um gegen die Entscheidung der Regierung zu demonstrieren und diesen Krieg endlich zu beenden. Wir tun alles, um die restlichen Geiseln, die noch am Leben sind, endlich lebend nach Hause zu bringen.
Ich weiß nicht, ob es die letzte Chance ist, aber es ist definitiv eine Chance. Wir müssen diese Chance in einen Abschluss verwandeln. Wir hoffen, dass die Verhandlungen weitergehen und finalisiert werden. Wir müssen alles tun, um die Verhandlungen abzuschließen.
Also man sieht, der Druck steigt eben da auf der Straße natürlich ganz massiv. Joe Biden hast du angesprochen, aber gleichzeitig ist das Problem ja tatsächlich auch innerhalb der israelischen Regierung, weil auch heute hat der Innenminister gesagt, dass er alles tun wird, um in der Regierung von Netanyahu, also nicht in der Partei von Netanyahu, sondern eben mit ihm in einer Koalition, dass er alles tun wird, um einen Deal mit der Hamas zu verhindern, also um so einen Geiseldeal zu verhindern. Das heißt, da liegt ja eigentlich dieser wirkliche Druck, oder?
Ja, es gibt in der Regierung Netanyahu Kräfte, die wollen, dass dieser Deal nicht zustande kommt, eben diese Aussage des Innenministers. Und die Frage ist halt auch tatsächlich, wie viele Chancen gibt es überhaupt noch? Vielleicht gelingt das tatsächlich, dieses Vorhaben des Innenministers, weil die Washington Post schreibt da beispielsweise, es gibt jetzt nochmal ein neues Angebot bzw. neue Verhandlungsmöglichkeiten. Die reden ja nicht direkt miteinander, das muss man auch dazu sagen. Da gibt es Zwischenmänner, könnte man vielleicht sagen, und Zwischenfrauen. Eben Katar, Ägypten, die USA sind da federführend dabei. Und da gibt es jetzt nochmal ein letztes, unter Anführungszeichen, Angebot oder einen letzten Vorschlag nächste Woche. Und wenn der nichts wird, dann könnte man tatsächlich davon ausgehen, dass diese Verhandlungen endgültig gescheitert sind. Und was das dann für das Schicksal der 101 Geisel, die noch in Gaza verblieben sind und keine Ahnung, wie viele davon noch leben, und natürlich auch für die Bevölkerung im Gazastreifen bedeutet in weiterer Zukunft.
Unabsehbar.
Unabsehbar.
Absolut. Und vielleicht für den Iran, der dann auch angreift. Weil da
ja, die ganze Region. Also das
bleibt explosiv.
Ja, auf jeden Fall.
Lass uns das Thema wechseln. Lass uns nach Österreich kommen. Da gab es heute einen Todesfall in Wien. Was ist denn da passiert?
Ja, das ist eine ganz fürchterliche Geschichte aus Wien-Penzing. Da ist ein 13-jähriges Mädchen in ihrer Wohnung gestorben an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Das ist offensichtlich so passiert, die ist duschen gegangen. Dann ist sie irgendwie ewig nicht rausgekommen. Ich glaube, 20 Minuten hat es gedauert. Dann ist der Bruder mal irgendwie misstrauisch geworden. Was ist da los? Normalerweise braucht sie nicht so lang. Hat dann die Tür aufgemacht und hat dann seine kleine Schwester wirklich nur noch tot gefunden. Sie haben dann auch probiert, sie zu reanimieren. Auch die Einsatzkräfte haben das natürlich versucht. Und es ist aber tatsächlich nicht geklappt. Das Mädchen ist tatsächlich gestorben.
Also unglaublich tragisch, wenn man sich das vorstellt. 20 Minuten eigentlich gar keine so lange Zeit. Und dann das fragt man sich,
unglaublich schnell.
Um vielleicht ein bisschen eine Warnung auch zu schicken, die ganz große Frage ist ja, wie kann das überhaupt dazu kommen? Man geht duschen und auf einmal ist da zu viel Kohlenmonoxid. Warum? Weil hat man irgendeine Ahnung, was da passiert ist?
Also die Einsatzkräfte, auch die Polizei, die hält sich da noch sehr zurück mit irgendwelchen Spekulationen. Es ist aber eine Gastherme im Spiel. Hören wir vielleicht ganz kurz rein, was Florian Dietrich von der Polizei genau dazu sagt, und dann reden wir noch über die weiteren Folgen.
Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, ermittelt in diesem Fall. Die Gastherme ist sichergestellt worden, das Mädchen wird obduziert. Derzeit gehen wir jedoch von einem Unfall aus.
Also man geht von einem Unfall aus, ja. Was auch Thema ist, dass es offensichtlich zwei mobile Klimageräte in dieser Wohnung gegeben hat, zusätzlich zu dieser Gastherme. Die Polizei sagt jetzt nicht, dass das der Auslöser ist. Wie gesagt, das wäre doch etwas spekulativ. Aber trotzdem, was man auf jeden Fall dazu sagen kann, ganz große Warnung, wer eine Gastherme daheim hat, diese mobilen Klimageräte mit Schlauch aus dem Fenster, wir kennen das, wenn man an den Wohnungen in Wien vorbeigehen, bitte unbedingt ganz, ganz wichtig abklären lassen und nicht im Geschäft abklären lassen, vielleicht wo man es kauft, sondern wirklich mit einem Experten reden, vielleicht mit einem Rauchfangkehrer.
Vor Ort, am besten im Haus.
Vor Ort, der soll sich das auch nochmal anschauen, weil das kann verdammt gefährlich werden und es kann echt übel ausgehen.
Und prinzipiell überhaupt natürlich die Therme warten lassen.
Das sowieso.
Ja. Das ist natürlich Sachen, die man üblicherweise immer vergisst, die aber tatsächlich wahnsinnig gefährlich werden können. Mhm. Wir haben noch nette Themen ja heute auch vorbereitet. Oder? Also wir haben was sehr Erfreuliches, hast du uns ja auch mitgebracht.
Wir haben noch zwei sehr nette Themen. Paralympics auf der einen Seite, immer ein bisschen unterrepräsentiert.
Jetzt was eigentlich total schade ist, was die Sportlerinnen und Sportler dort leisten, ist eigentlich ein absoluter Wahnsinn.
Laufen seit wenigen Tagen,
genau.
Es gibt Grund zum Jubeln.
Aus österreichischer Sicht, also bei Olympia haben wir sehr lange gewartet, bei den Paralympics geht es recht schnell. Florian Brunngraber hat nämlich wieder eine Medaille geholt, hat in Tokio auch schon geschafft, nämlich im Triathlon, Silber erneut. Gold geht es da an einen Niederländer. Ja, 39 Jahre alt ist der junge Mann, 75 Meter schwimmen, 20 Kilometer auf dem Handbike.
Das sind diese Bilder. Entschuldige, wie viele Kilometer?
20 Kilometer auf dem Handbike. Also keine Ahnung, der muss Oberarme haben.
Unfassbar,
den kann er wahrscheinlich irgendwie Tresore aufknacken. Und dann noch 5 Kilometer mit dem Rollstuhl. Also ich meine, bis auf gratulieren. Großartig, oder?
Absoluter Wahnsinn. Und es ist schon die zweite, weil du gesagt hast, wir haben so lange warten müssen bei den Olympischen Spielen, eben nicht den Paralympischen Spielen. Es ist sogar schon die zweite Medaille. Eine Medaille hat es am Samstag schon gegeben beim Speerwerfen. Speerwerferin Natalia Eder, Bronzemedaille. Also vielleicht können wir uns ja sogar noch mehr ausmalen dazu.
Genau, Silber hat er geholt in Tokio auch schon. Jetzt wieder Silber und dann 2028 Gold, würde ich sagen.
So soll es weitergehen. Sag nochmal, wie viele Kilometer? Es waren 20 Kilometer, ich will das nur nochmal, mit einem Handfahrrad, das ist ja, wie können Sie sich das vorstellen, das ist ja unfassbar. 20 Kilometer mit einem Handfahrrad.
Ich weiß nicht, wie viel anstrengender das ist als mit einem normalen Fahrrad. Ich kann es wirklich nicht, ich habe es noch nie versucht, aber...
Also ich stelle mir sehr anstrengend vor, weil 20 Kilometer sind so schon der Wahnsinn. Also herzlichen Glückwunsch natürlich.
Aber
auch
die Geschichte ist irgendwie tatsächlich ganz schön, weil er hat, also schön ist natürlich nicht der Unfall, den hatte, der dann zu dieser mehr oder weniger nicht ganz Querschnittslähmung geführt hat, aber bei der Erholung hat er dann tatsächlich beim Schwimmen eben durch diese Physiotherapie beim Schwimmen dann wieder dazu gefunden zu dem Sport, und dann ist es halt einfach irgendwie auch unglaublich, was man alles nicht schaffen kann, auch mit dem Willen, oder?
Unfassbar. Es gibt einige wirklich tolle Persönlichkeiten hier auf unserer Website. Auf puls24.at findet man auch mehrere Beiträge von der Kollegin Bianca Ambros, die einige davon besucht hat, die wirklich irre Schicksale gehabt haben, schrecklichste Unfälle, die sich dann alle wieder zurückgekämpft haben mit einem unfassbaren Willen. Also wirklich, puls24.at, in unserer Mediathek gibt es einige Beiträge von einigen wirklich sehr bewundernswerten Persönlichkeiten.
Geschichten, die absolut Mut machen.
Ja,
die absolut Mut machen. Lass uns weiterschauen. Lass uns eine schöne Geschichte aus uns auch mitgeben.
Und es geht ein bisschen um Sport, aber nicht
nur. Zumindest ein wenig.
Es geht um Sport, denn es geht um Bier. Ob es jetzt wirklich schön ist, kommt darauf an, welchen.
Es geht um Bier und Sport.
Es geht um welcher österreichische Verein euch am nächsten ist. Das ist nämlich auch die bestgeklickteste Meldung von puls24.at an diesem heutigen Tag. Nämlich, wo kostet das Bier der österreichischen Bundesligisten am meisten? Geht um einen halben Liter Bier, also 0,5, ohne Pfand. Das haben wir da jetzt nicht mit eingerechnet.
Ich schaue da parallel gleich mit auf Puls 24.
Nein, ich wollte
nicht. Eine Liste parallel.
Okay, wo ist das Bier am teuersten, Wolfi? Welcher österreichische Fußballclub?
Wo ist das Bier am teuersten?
Ja.
Naja, Red Bull Salzburg hätte ich jetzt.
Okay.
Ich wäre auch für Salzburg, aber mit Fußball kenne ich mich nicht besonders aus, aber jetzt so rein vom Gefühl.
Vom Gefühl her würde irgendwie Salzburg passen. Ja, aber es ist tatsächlich der Arbeiterverein Blau-Weiß-Linz.
Das ist Blau-Weiß-Linz. Enttäuschend.
Da kostet nämlich die halbe 5,60 Euro. Gibt es Linzer Bier. Und am billigsten ist, wenn ihr in Graz GAK-Fans seid, 4,70 Euro. Salzburg ist übrigens auf dem dritten Platz 5,20 Euro für eine Dose oder eine halbe Dose.
Stiegel. Aber dritter Platz von wie viel?
Von 9.
Wie schaut es in Wien aus?
Rapid auf Platz 2, 5,40 Euro für einen halben Liter Gösser. Und
jetzt mache ich es auf, jetzt schaue ich auf.
5,20 Euro.
Da stehen sogar die Biersorten dabei. Wir machen keine Werbung, da stehen die Biersorten.
Alle durchtelefoniert.
Alle durchtelefoniert, recherchiert auf Puls24.at, wo es am teuersten ist. Aber so, Blau-Weiß, Linz. Ja. Du bist Linzer, der Aufsteiger.
Ich bin auch Blau-Weiß-Fan.
Ich bin auch Blau-Weiß-Fan.
Aber ich denke, wir sind aufgefüllt.
Aber du nimmst das nächste Mal das Bier
mit. In der zweiten. Ja, ich glaube, ich nehme es nicht. Ich trinke es lieber vor selber, ist billiger.
Es gibt aber nicht nur bitte das Bier auf der Seite zum Anschauen.
Nein, es gibt ganz viele Nachrichten.
Also der Artikel ist nicht nur deshalb meist geklickt, weil man die Bierpreise kriegt. Nein, man kriegt auch die Wurstpreise.
Stimmt,
die Wurstpreise sind auch.
So, und jetzt schau nicht hin.
Jetzt ist der Gegencheck.
Wo ist er nicht auswendig?
Ja.
Ich glaube, Hartberg ist ganz weit oben.
Hartberg, 6 Euro. Austria Klagenfurt, Platz 2, auch 6 Euro. Wo glaubst du, ist am billigsten?
Bei Blau-Weiß-Linz.
Beim GAK.
Nein,
und GAK-Fan müsste man sein, oder?
GAK-Fan müsste man sein. Und bitte, jetzt noch wichtig, das muss man jetzt positiv hervorheben. Red Bull Salzburg, dachten wir, ist das Bier am teuersten. Dort ist die Bratwurst am billigsten mit 4,50 Euro.
Naja,
genauso
billig.
Stimmt.
Aber generell Graz ein tolles Pflaster für billiges Bier und Wurst im Stadion.
Ja, wenn man GAK-Fan ist.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank. Danke für deinen Besuch hier bei Beide Seiten live der Tag. Morgen bist du wieder da, bringst uns die wichtigsten Themen des Tages mit.
Und heute geht's hier noch weiter gleich mit wild umstritten. Und da gibt's ein paar Themen, die wir heute eigentlich schon besprochen haben. Wir haben Ihnen die ganzen Informationen dazu geliefert. Aber bei Werner Seeker, da gibt's gleich auch noch ganz viel Meinung dazu. Wolfi, zwei Themen haben wir. Das eine war Deutschland.
Das eine war Deutschland und das andere war der erste Schultag heute. Und eben die Probleme, die es da teilweise gibt, ganz speziell in Wien. Migrationsprobleme und natürlich Sprachprobleme, die da immer wieder für nicht nur die Lehrenden, nicht nur die Schüler, sondern auch für die Eltern ein Problem sind.
Also zwei Themen, die auf jeden Fall sehr gut zu diskutieren sind, die bestimmt auch heiß und heftig diskutiert werden, jetzt gleich bei Werner Seeker. Bleiben Sie dran und wir freuen uns, wenn Sie dann morgen auch wieder bei uns dabei sind.
Schönen guten Abend, bis morgen, auf Wiedersehen.